Heute soll es um das Thema Liebe gehen. Und ich bin ja in der Bibelschule und dort ist Liebe ein ganz großes Thema. Ich denke, es gibt nicht umsonst so Spitznamen wie Trauseminar Rheinland oder Bonner Singlebörse. Da sind nicht nur Vorurteile oder Klischees, das stimmt wirklich. Nach einem Jahr Bibelschule kann ich das so sagen. Alle zwei Wochen gibt es gefühlt ein neues Paar und Menschen verlieben sich, es ist viel Liebe in der Luft. Immer Frühling eigentlich. Und mein Mitbewohner ist jetzt vor ein paar Tagen erst mit seiner Freundin zusammengekommen und die Gespräche davor und danach drehten sich eigentlich nur um diese Frau. Er war so erfüllt davon und es ging ihm einfach gut, auf Wolke 17. Liebe lässt uns gut fühlen, wir fühlen uns gut durch die Liebe. Aber die Liebe lässt uns auch verrückte Aktionen machen, zu verrückten Dingen hinreißen. Und mein ehemaliger Mitbewohner für ein Jahr, der hat auch sich so eine verrückte Aktion ausgedacht. Er wollte eine Frau beeindrucken, ein Mädchen beeindrucken. Und er wusste, dass sie an einem bestimmten Tag an einem Flughafen landen wird, von einem Auslandsaufenthalt wiederkommen wird. Und so überlegte er sich, was er machen kann. Und die beiden hatten ein Lied, was sie so verbindet durch eine gemeinsame Zeit. Und so studierte er das Lied ein, übte immer auf der Gitarre. Ich habe jetzt noch einen Ohrwurm davon. Und so kam der Tag, er besorgte sich eine Verkleidung als Obdachloser, er fuhr erst die 600 Kilometer nach Berlin, setzte sich dort ans Skate, wartete auf die Menschen und fing an zu spielen. Und ihm war es egal, was andere Menschen über ihn denken. Er wusste, dass er sich vielleicht lächerlich macht, aber er tat alles, um diese Frau zu beeindrucken. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, könnt ihr nachher beim Marcel fragen. Genau. In dem Predigttext für heute soll es auch um so eine verrückte Aktion gehen, vielleicht sogar noch eine verrücktere Aktion, was der Marcel eigentlich gemacht hat. Der Text steht in Matthäus 26, 6 bis 16. Matthäus 26, 6 bis 16. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging einer der zwölf, Judas Iskariot, zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Ich möchte zum Anfang Stück für Stück durch diesen Text gehen und ein paar Dinge erklären, bevor wir dann dazu kommen, was der Text für uns bedeutet, was wir daraus lernen können. Kurz bevor diese Dinge passieren, kurz bevor diese Frau zu Jesus kommt und ihn salbt, lesen wir, dass sich die Obersten getroffen haben, die obersten Führer, die obersten Pharisäer, um auszumachen, Jesus umzubringen. Sie haben beschlossen, Jesus muss weg. Genau, und dann wird davon berichtet Matthäus hier, und er macht eine genaue Angabe, wo das Ganze passiert. In Bethanien bei Simon dem Aussätzigen. Hier steht zwar dem Aussätzigen, aber wir können davon ausgehen, dass er nicht mehr aussätzig war, weil sonst dürfte er nicht in dem Ort wohnen, sondern Aussätzige mussten abgesondert wohnen, durften nicht in der Stadt wohnen. Also können wir davon ausgehen, dass er wieder gesund war und vielleicht wurde er von Jesus geheilt, das wissen wir nicht. Und dann lesen wir, was eigentlich passiert ist. Eine hier in dem Text nicht benannte Frau betritt dieses Haus, wo gerade ein Essen stattfindet, eine Mahlzeit stattfindet, geht zu dem Tisch, hat ein Gefäß dabei, ein teures Gefäß mit einem teuren Salböl. Und vielleicht haben sich die Anwesenden, die Essenden gerade schon gefragt, was hat diese Frau vor? Warum hat sie so ein teures Öl dabei? Und dann macht sie etwas, was keiner erwartet hätte, womit keiner gerechnet hat. Sie nimmt das Öl, das Gefäß, bricht es auf und salbt Jesus damit, gießt es ihm über den Kopf und die Füße. Im Johannesevangelium ist auch der Name der Frau angegeben, Maria. Und Maria benutzte nicht irgendein Salböl. Es war normal, dass Gäste beim Essen gesalbt wurden, aber nicht mit so einem Salböl. Das Öl hatte einen Wert von 300 Denaren. Das sagt uns jetzt vielleicht nicht viel. Aber wenn wir das auf heute übertragen, dann wäre es das Durchschnittsgehalt von einem Deutschen, 35.000 Euro. 300 Denare war das Durchschnittsgehalt eines Arbeiters damals und heute wären es 35.000 Euro. Dieses Öl hatte einen vergleichbaren Wert von 35.000 Euro. Aber nicht nur das Öl war wertvoll, sondern auch das Gefäß, Alabaster, wo es drin war. Und weil diese Flasche und dieser Inhalt so einen hohen Wert hatte, können wir davon ausgehen, dass es vielleicht ein Familienerbstück war, was von Generation zu Generation durchgereicht wurde. Weil wir es nicht wahrscheinlich, dass Maria so wohlhabend war, um sich sowas zu leisten. Also es war nicht normal. Und diese Flasche hatte eine Besonderheit. Wenn sie einmal geöffnet war, konnte sie nicht wieder verschlossen werden. Der Inhalt, dieser teure Inhalt, musste aufgebraucht werden. Und ich glaube, dass Maria das auch wusste. Sie wusste, wenn sie sich dafür entscheidet, Jesus zu salben, gibt es kein Zurück mehr. Sie geht voll aufs Ganze. Und das hat mich so an dieses Gleichnis erinnert, was Jesus gibt mit dem Mann, dem Kaufmann, der eine Perle im Feld findet und darauf hingeht und seinen ganzen Besitz verkauft, nur um sich dieses Feld zu leisten. Er gibt alles dafür hin, nur um an diese Perle zu kommen, weil er genau weiß, welchen Wert diese Perle hat. Und vielleicht haben sich auch damals die Leute gedacht, was ist los mit diesem Mann? Warum tut er das? Warum gibt er seinen ganzen Besitz nur für so ein kleines Feld? Und wenn wir jetzt nochmal kurz an die Einleitung, an die Geschichte von Marcel zurückdenken, auch dem Kaufmann oder auch hier Maria, war es egal, was die anderen Menschen denken. Sie wollten etwas besitzen und sie kannten den Wert davon. Dass Maria etwas nicht Alltägliches tut, das sieht man auch an der Reaktion der Anwesenden. In Vers 8 steht, die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Die NGÜ übersetzt hier mit empört. Ich habe mal nachgeguckt und das Wort könnte auch wütend bedeuten. Also nochmal eine Stufe darüber. Die Jünger haben das überhaupt nicht verstanden, was hier passiert. Warum macht die Frau das? Warum diese Verschwendung? Im Johannesevangelium steht, dass sich Judas zuerst beschwert hat und so wahrscheinlich die Jünger mitgerissen hat. Dort lesen wir, was Judas gesagt hat, in Johannes 12, Vers 5. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Judas beschwerte sich nicht, weil ihm die Armen und die Bedürftigen am Herzen lagen, sondern er wollte nur in seine eigene Tasche wirtschaften. Was die Frau, er sieht seinen eigenen Gewinn geschmälert. Wir lesen aber auch, dass sich die anderen Jünger beschwert haben, nicht nur Judas. Vielleicht hatten die zwölf die richtige Motivation dafür. Aber sie haben etwas Wichtiges nicht verstanden, was Jesus dann mit seiner Reaktion zeigt. Ab Vers 10. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Vielleicht hatten die Jünger erwartet, dass Jesus sie lobt. Ja, ihr habt das Richtige im Blick, die Armen, die Bedürftigen. Und dass er die Frau rügt, dass er sagt, ja, das ist Verschwendung, was du gemacht hast. Warum? Und nein, Jesus macht hier was anderes. Er rügt die Jünger, er weist die Jünger zurecht und erhöht Maria, die Frau. Maria hat nämlich zwei wichtige Dinge erkannt, auf die ich gleich noch eingehen werde. Interessant hier ist, wie Jesus die Tat benennt. Ein gutes Werk. In den englischen Übersetzungen steht hier a beautiful thing. Eine schöne Sache, was sich meiner Meinung nach besser anhört, ausdrucksstärker ist. Ein schönes Ding, ein gutes Werk. Wenn man sich so, ohne drüber nachzudenken, immer die Antwort von Jesus durchliest, könnte man schon denken, okay, Jesus ist Mission nicht wichtig. Arme gibt es immer, ist egal. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Jesus hier sagen möchte. Jesus möchte nicht den Wert von Mission und sozialer Gerechtigkeit schmälern. Ihm war das total wichtig, wenn man sich die Reden davor anguckt und so wie Jesus gelebt hat und gehandelt hat. Ihm sind Arme total wichtig. Aber er möchte den Jüngern hier zeigen, es gibt etwas Wichtigeres, was dann drüber steht. Und dann sagt Jesus noch, im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich denke, hier wollte er die Jünger an seine bevorstehende Kreuzigung, an seinen Tod erinnern. Am Anfang des Kapitels steht, also vor diesen Ereignissen, als Jesus alle diese Dinge gelehrt und seine Rede beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Eigentlich müssten die Jünger das wissen. Eigentlich sollten sie es noch im Kopf haben. Aber er erinnert hier die Jünger nochmal daran. Und dann macht er nochmal den Wert von dieser Aktion von Maria deutlich, indem er sagt, überall, wo vom Evangelium geredet werden wird, wird auch von dieser Frau geredet werden. Dieses Beispiel, was diese Frau gemacht hat. Warum ist denn diese Aktion von Maria ein Beispiel für uns? Was können wir von dieser Frau lernen? Erstens, Maria versteht, dass Jesus sein Leben für uns geopfert hat. Oder opfern wird in ihrem Fall. Für jeden anderen religiösen Führer, wenn man sich Buddha anguckt oder andere, sehen wir, dass der Tod das Ende der Geschichte ist, ihrer Geschichte ist. Bei Jesus war das anders. Er redete ständig vom Tod, von seiner Kreuzigung, von seinem Leiden. Er kündigte es an. Eigentlich hätten die Jünger es wissen müssen. Der Tod von Jesus ist so präsent in unserem Glauben, dass das Symbol, das Kreuz für einen qualvollen Tod zu unserem Symbol geworden ist, womit wir uns identifizieren, womit wir sagen, wir sind Christen. Der Tod ist absolut zentral im Christentum. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maria eine sehr gute Zuhörerin war. Das kann man auch in der Geschichte von Maria und ihrer Schwester Martha lesen, wo Maria an den Lippen von Jesus hängt und sich nicht um den Haushalt kümmern, sondern wirklich, ihr ist es wichtig, was von Jesus zu lernen. Sie hört gut zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie erkannt hat, Jesus ist nicht einfach so hier, sondern Jesus ist gekommen, um zu sterben, um sich für uns zu opfern. Um sich für uns zu opfern, damit wir wieder ewiges Leben und eine Beziehung zu Gott haben können. Das ist Gnade. Ich kenne das von mir, dass ich Gott oft danke in meinen Gebeten. Danke Gott, dass du gerecht bist. Aber wäre Jesus nicht für uns gekommen, wäre Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben, wäre Gottes Gerechtigkeit nicht gut für uns. Nur durch Gottes Gerechtigkeit, durch Gottes Gnade ist Gottes Gerechtigkeit gut. Der einzige Weg für uns, wieder gerecht vor Gott zu stehen, ist durch Jesu Tod. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus wurde zum Prügelknaben für uns. Er nahm unsere Strafe auf sich, hat für uns gelitten. Und das ist der Höhepunkt der ganzen menschlichen Geschichte. Aber die Geschichte von Jesus endet hier nicht. Jesus ist auferstanden und durch sein Auferstehen können wir wieder ewig leben. Jesus hat den Tod besiegt, für uns besiegt. Das hat Maria erkannt. Und Maria erkennt ein zweites. Sie erkennt den Zweck von ihrem Leben. Maria gibt Jesus ihr Leben. Wenn wir an Jesus glauben und eine Entscheidung treffen für Jesus, müssen wir genau das tun, was sie auch gemacht hat. Sie hat ihr ganzes Leben, ihren ganzen Besitz, alles, was sie hatte, für Jesus gegeben. Ihr war es egal, was andere von ihr denken. Und so sollten auch wir das tun. Auch wenn andere uns vielleicht für verrückt erklären könnten und denken können, was macht er, warum? Uns ist wichtiger, was Jesus von uns denkt und nicht, was unsere Mitmenschen von uns denken. Wir tun dies, weil wir genau wissen, welchen Gewinn wir dadurch haben und wie gering der Verlust dagegen hier auf der Erde ist. Maria hat erkannt, dass wahre Liebe und Nachfolge kostet. Für sie war es wert, alles zu verlieren, um Jesus zu lieben. Maria riskiert das Ansehen bei ihren Mitmenschen. Die haben sich, wie die Reaktion zeigt, gefragt, warum macht die Frau das? Was soll diese Aktion? Sie hat ihr Vermögen gegeben und sie hat ihre Zeit investiert. Wenn wir heute in unser Leben und unsere Kirchen hineinschauen, dann sehen wir das oft anders. Jesus ist vielleicht ein guter Freund, durch Jesus haben wir gewisse Vorteile. Jesus macht, dass wir uns gut fühlen. Aber Jesus ist viel mehr wert als ein Freund zu sein. Jesus ist wert, unser ganzes Leben, unsere ganze Liebe, unsere ganze Zuneigung zu bekommen. Und das ist auch, was Jesus haben will. Was machen wir in unserer Freizeit? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie denken wir, wenn wir einen hübschen Menschen sehen? Wie weit gehen unsere Gedanken? Verlassen wir unsere warmen und gemütlichen Häuser, um rauszugehen und die Liebe von Jesus zu teilen und zu bezeugen, dass wir seine Nachfolger sind? Als Maria sich entschieden hat, Jesus zu salben, ging sie aufs Ganze. Wie gesagt, man konnte dieses Gefäß nicht mehr zumachen. Sie entschloss sich dazu, es ganz zu geben, es komplett aufzubrauchen. Und genau das ist, was Jesus möchte. Jesus möchte, wenn wir uns einmal entschieden haben für ihn, möchte er unser ganzes Leben, nicht nur einen Teil davon und wir lassen uns noch einen kleinen Sicherheitsrest. Nein, er will es komplett. Mission und Diakonie, Versorgung der Armen sind wichtige Dinge, absolut. Aber wenn wir Jesus nicht unser Herz geben, unser Leben geben, dann können wir es auch sein lassen. Dann ist es ein Behandeln der Symptome, aber nicht der Ursache. Und ein dritter Punkt ergibt sich aus den letzten drei Versen, 14 bis 16. Judas gibt Jesus hin. Ich möchte nochmal vorlesen, ab Vers 14. Danach ging einer der zwölf, Judas Iskariot, zu den führenden Priestern und sagte: Was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Judas geht hier genau zu den Leuten, die vorher ausgemacht hatten, Jesus aus dem Weg zu räumen. Und er geht hier nicht hin und stellt eine Forderung, gib mir 300 Denare und ich mach's. Nein, er fragt, was sie ihm geben würden. Es scheint so, als wäre es ihm egal, was er dafür kriegt. Hauptsache, er kriegt etwas. Und ihm sind diese 30 Silberstücke genug, die sie ihm anbieten. 30 Silberstücke, das war der Preis, den man damals für einen Sklaven bezahlt hat. Den Preis eines Sklavens. Das ist ihm genug, den Mann zu verraten, mit dem er 3 intensive Jahre verbracht hat. Und wie wir aus der Johannesstelle lesen konnten, ist, Judas war sehr auf seinen eigenen Profit, auf seinen eigenen Gewinn bedacht. Er hat in seine Tasche gewirtschaftet. Und jetzt hat Jesus 2-mal seinen Tod erwähnt oder angekündigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Judas erkannt hat, okay, hier gibt es nicht mehr viel zu holen. Und ich tue jetzt etwas, wo ich mir noch etwas Gewinn erhoffe, wo ich mir das meiste noch rausholen kann. Durch diese 3 Verse wird ein krasser Gegensatz zu Maria deutlich. Auf der einen Seite haben wir hier Maria, die alles dafür gibt, für Jesus gibt, die ihn aufopfernd und selbstlos liebt. Und auf der anderen Seite haben wir Judas, der materiellen Gewinn und Bequemlichkeit aus Jesus herausziehen möchte. Maria folgt Jesus, um ihm zu dienen. Judas folgt Jesus, um Gewinn zu haben, um sich selbst zu bereichern. Und ich möchte uns heute fragen, ob wir uns nicht auch oft in Judas wiederfinden. Vielleicht glauben wir, dass Jesus real ist und lebt, trotzdem sind wir nur auf uns fokussiert. Es reicht ja auch, wenn wir Sonntagschristen sind, wenn wir einmal die Woche oder 2-mal die Woche zum Gottesdienst gehen. Und ich meine, früh aufzustehen ist ja auch schon schwer genug. Ist das nicht Opfer genug? Wir beten vielleicht nur, wenn es uns schlecht geht und wir etwas von Gott haben wollen. Wir nennen uns Christen, aber Jesus gehört nur ein ganz kleiner Teil unseres Lebens. Nur eine gewisse Zeit, nicht alles. Das, was Maria hier getan hat, war einzigartig. Wir haben die Situation nicht mehr, wo wir Jesus vor seinem Tod etwas Gutes tun können, etwas ihn salben können. Aber Maria gibt uns ein Beispiel, wie aufopfernde und das ganze Leben bestimmende Liebe aussieht. Wie kann diese Liebe in unserem Leben aussehen? Als Christ müssen wir jeden Tag Entscheidungen treffen. Zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule. Zeige ich dort, dass ich Christ bin? Gehe ich offen damit um? Oder versuche ich, Fragen auszuweichen, bloß nicht auffallen, gehe ich dem aus dem Weg? Wenn ich so an meine Berufsschulzeit zurückdenke, muss ich sagen, ich habe es nicht so gemacht. Ich habe nicht sehr oft bekannt, dass ich Christ bin. Mir war es wichtiger, was meine Mitschüler von mir denken und nicht zu zeigen, dass Jesus mich liebt. Nein, ich wollte gut dastehen und mich nicht lächerlich machen. Wie gehen wir mit unserer freien Zeit um? Wenn wir abends nach Hause kommen, nach der Arbeit, nach der Schule, kaputt sind, schmeißen wir uns dann aufs Sofa, schalten den Fernseher an und lassen das stundenlang auf uns einprasseln? Oder investieren wir unsere Zeit in die Beziehung zu Gott? Studieren wir sein Wort, beten, treffen uns mit Mitchristen und haben gute geistliche Gespräche? Unterstützen wir uns einander? Wie gehen wir mit unserem Reichtum um? Wollen wir immer mehr davon anhäufen? Hauptsache Brot stapeln? Oder haben wir Angst davor, einen Teil davon zu verlieren? Bin ich dankbar für das, was ich habe und teile es gern? Oder will ich Hauptsache meinen Gewinn vergrößern, meinen eigenen Wohlstand größer machen? Und ich komme zum Schluss und will nochmal zusammenfassen. Ich denke, nach dem Lesen und dem Studium dieses Textes gibt es drei Möglichkeiten, drei Optionen, wie man auf Jesus reagieren kann. Erstens hasserfüllte Ablehnung, so wie die Hohenpriester es tun. Zweitens geheuchelte Liebe, so wie Judas. Und drittens aufopfernde Liebe, so wie Maria. Ich denke, die meisten Menschen auf der Welt entscheiden sich fürs Erste, hasserfüllte Ablehnung. Sie entscheiden sich gegen Jesus. Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich hasse Jesus nicht, ist mir eigentlich egal. Aber wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, entscheidest du dich gegen Jesus. Es gibt kein Dazwischen. Und dann gibt es das Zweite, geheuchelte Liebe, so wie Judas. Und ich denke, hier stehen einige. Vielleicht sind sie mit Jesus unterwegs, haben irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, besuchen Veranstaltungen, Gemeinde, sind sonntags da, aber sind trotzdem nur auf ihren eigenen persönlichen Gewinn aus. Vielleicht nicht materiellen Gewinn wie bei Judas, der in seine Tasche gewirtschaftet hat, aber vielleicht durch das gute Gefühl, was wir hier im Gottesdienst kriegen, durch die gute Musik, die wir hören, durch die Gemeinschaft, die wir haben, die Identität, die wir hier haben, irgendwo dazuzugehören. Vielleicht wollen wir nur das haben. Wir sind trotzdem nur auf unseren eigenen Gewinn bedacht. Und unser Herz gehört nicht zu Jesus. Es ist nicht diese selbstlose, aufopfernde Liebe, so wie hier bei Maria. Dann bleibt noch Maria. Maria ist das beste Beispiel für uns, wo wir uns dran orientieren sollten. Sie entscheidet sich für selbstlose, aufopfernde Liebe und ist zufriedengestellt in Jesus. Die will nicht das Ansehen bei Menschen haben, sondern die ist froh, Jesus zu dienen, Jesus das ganze Herz zu geben. Und ich wünsche mir, selbst diese Entscheidung zu treffen, aber ich sehe mich selber oft, wie ich wie Judas handle, wo ich mal auf meinen eigenen Gewinn bedacht bin, wo ich das Beste für mich rausziehen will. Und ich möchte jetzt zum Schluss Raum geben für Gebet. Ich musste beim Vorbereiten dieser Predigt Buße tun und vielleicht müsst ihr das auch. Und deswegen möchte ich dazu einladen, jetzt aufzustehen, in leisen oder lauten Gebeten zu beten und ich schließe das dann ab. Und du siehst so oft unsere geheuchelte Liebe und dass wir so tun, als würden wir dich lieben, aber eigentlich nur unseren eigenen Gewinn bedacht und aus Selbstsucht handeln. Weil ich möchte um Vergebung bitten, wo ich ja, so oft so handle, Herr, wo ich mich dafür entscheide, ja, gegen dich zu handeln und nicht das zu tun, was du eigentlich von uns möchtest. Weil ich möchte beten, Herr, dass du unsere Herzen erneuerst, Herr, dass du uns jeden Morgen daran erinnerst, wie wichtig es ist, die Entscheidung zu treffen für dich, Herr, und die Entscheidung für echte Liebe zu treffen und ja, dass wir uns ein Beispiel nehmen an dieser Maria, Herr, die alles dafür gegeben hat, um dir zu dienen, Herr, wo echte Liebe da war. Herr, erinnere uns an dieses Beispiel und danke für deine Gemeinde, Herr, für dein Leib. Danke, dass wir hier sein können, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir zu dir beten können. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.